China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Hannover. Zwei Tage vor Frühlingsbeginn. Und um mit dem Wort meines Friseurs zu sagen, das ist draußen gerade Mega-Wetter. Und wir treffen uns wieder zu China-Webinar-Talkshow Xiaolong Hu. Und wie gewohnt diskutieren wir über management-relevante Themen für den deutschen Mittelstand mit Geschäft in bzw. mit China, immer aktuell, immer relevant und immer gut gelaunt, hoffentlich. Mein Name ist Xiaolong Hu, ich bin Ihr Moderator. Heute haben wir das Thema Chinas versteckte Chancen, der Nischenmarkt-Erfolgsguide für deutsche Mittelstand, Mittelständler. Und das ist ein sehr relevantes Thema und ich habe folgende Gäste für Sie mitgebracht. Und drei am Stück und das werde ich hier, die werde ich auch einzeln vorstellen. Ja, Thomas zuerst. Thomas Krank, Chief Sales Officer von Krank & Lohr Industries. Ja, Thomas blickt 15 Jahre und mehr China-Erfahrung zurück. Er arbeitete als Vertriebsleiter europäischer Industrie-Armaturhersteller und seit 2 Jahren ist er mit K&L, Krank & Lohr, selbstständig und Export, Import ist ein Geschäft rund um das Thema Armatur nach China bzw. aus China. Nicht nur geschätzt als rheinländische Frohnatur, Thomas, sondern auch seine sehr ungeschminkte Meinung zu den Wirtschaftsthemen zwischen Deutschland und China. Insofern, ich freue mich sehr, Thomas, dass du hier heute bei uns bist.
Vielen Dank für dein Vorwort. Erstmal an alle Beteiligten guten Morgen, auch wenn es jetzt schon ein später Nachmittag ist.
Genau. Mein zweiter Gast, Stefan Wodic, der blickt immerhin schon 20 Jahre in Asien und davon 10 Jahre als Operations Director von Meshes in China. Und er ist übrigens auch ein Sprachtalent. Er hat nämlich MBA, so wie ich das weiß, auf Chinesisch gemacht. Also richtig neidisch, aber nicht nur das bin ich auf ihn neidisch, besonders neidisch bin ich auf seine Skills in dem Bereich Fußball, als Fußballer und wenn ich an meine Ungeschick denke und vielleicht ist er, deswegen ist auch das Geheimnis für seine schärfere Sinn für Business und ich freue mich sehr, Stefan, dass du heute bei uns bist.
Schönen guten Morgen.
Wunderbar. Und Stefan, ich weiß, du bist heute in Deutschland. Insofern, ich hoffe, dass du dein Jetlag soweit überwunden hast. Und soweit, denke ich, siehst du ganz gut aus.
Ja, so. Vielen Dank. Guten Morgen.
Mein letzter Gast heute, Falk Harich. Und ich freue mich schon, mich mit Falk irgendwann mal in Shenzhen zusammen ein Dimsum zu essen. Und er war 10 Jahre lang für die Firma Paul Habit tätig und in China. Und was ihn auszeichnet bei der Position oder bei der Aufgabe bei Paul Habit ist, er war nämlich schon alles. CMO, CPO und CFO, aktuell ist der CPO und der CFO gleichzeitig. Und was besonders ist, CFO macht er und CPO macht er nicht nur für die chinesische Niederlassung, sondern für die Gruppe. Und ja, er ist da wahrscheinlich auch noch besonderer an ihm ist, er hat auch genauso lang gearbeitet in einem großen Konzern, nämlich BASF, bevor er dann zu einem kleinen Mittelständler gewechselt hat. Insofern auch besondere Perspektive von ihm aus Shenzhen heute. Und Falk, danke, dass du heute Zeit hast.
Vielen Dank, freue mich dabei zu sein und auch einen herzlichen guten Morgen in die Runde.
Unser bewährtes Geschäftsmodell gerät ins Wanken. Die Angst wächst, dass unsere Produkte ihren größten Absatzmarkt verlieren können. China wird technologisch immer stärker und innovativer. Viele fragen sich, haben wir mit unseren deutschen Produkten dort überhaupt noch eine Zukunft? Sie kamen mit einem deutschen Produkt und einer deutschen Strategie und sind gescheitert. Die Hausaufgaben wurden vor dem Markteintritt nicht gemacht. Die Zeiten des Massenmarkts sind vorbei. Wer heute in China führen will, muss die Nische in der Nische finden und sich durch Spezialisierung neu erfinden. Erfolg in China ist kein Sprint im Produktvertrieb. Es ist ein Marathon aus Markenaufbau und gelebten Kundenbeziehungen.
Ja, wunderbar. Und vieles gesagt. Aber Thomas, du hast ja ein Statement für uns mitgebracht, das haben wir vorhin gelesen. Magst du noch mal kurz erläutern?
Ja, China lässt sich nicht von Deutschland aus, vom Schreibtisch aus erobern. Das A und O ist, hier vor Ort zu sein und sich seinen eigenen Eindruck quasi über seine Produkte zu erhaschen, wie man sich gerne hier platzieren möchte, welche Vorstellungen man hat, hier auch lokal auf dem Markt voranzuschreiten. Und da denke ich mir mal, sollte man auch auf die Expertise von gewissen, ich sage das mal, China-Veteranen auch setzen, die auch wirklich hier immer vor Ort sind, die auch wirklich auch ständig auf Geschäftsreise sind und sich die auch wirklich ein richtiges Bild auch vor Augen haben und auch den Leuten das dann auch vorführen können, um zu erklären, wie die aktuelle Situation auf dem chinesischen Markt ist. Speziell jetzt für meine Güter oder auch für Leute, die auch gerne natürlich nach China kommen und sagen, ich möchte mir ein Standbein aufbauen. Und ich denke, das oberste Gebot ist, dass man Geduld mitbringen sollte. Man sollte auch definitiv auch das gewisse Know-how, was man aus Deutschland kennt, erstmal beiseite legen und sich hier einen neuen Horizont erschaffen.
Ja, wunderbar. Du sagst immer noch gebraucht, aber Chinas Wirtschaft, wie ist im Moment Chinas Wirtschaft, Thomas?
Chinas Wirtschaft ist, was natürlich den Export geht, natürlich sehr stark am Steigen, weil weltweit natürlich sehr viele Ressourcen aus China quasi gekauft werden, speziell in der Supply Chain. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch gute deutsche Mittelständler immer noch einen guten Markt vor Ort. Erstmal von der Proportion her, von der Population her, aber auch von der Technik. Da China Speed so rasant ist und hier so viele neue Technologien tagtäglich auf dem Markt präsent werden, was man in Deutschland oder sagen wir in Europa, wir kaum noch vorfinden. Und deswegen denke ich, ist China halt wirklich ein sehr, sehr wichtiger Hub für Innovation, für, denke ich mir, auch weitere Verkettungen seiner Supply Chain hier auch weiter ausbauen zu können und zu müssen, um international weiter agieren zu können und vor allem auch hier die Produktion sich in die Produktion so zu verschaffen, dass man auch nicht nur hier auf den chinesischen Markt verkauft, sondern auch hier produzieren kann für den europäischen Markt. Das ist für mich der perfekte Hub zurzeit.
China ist der perfekte Hub. Was sagt ihr dazu, Falk und Stefan? Reihenfolge egal.
Ich würde gerne das aufgreifen, was du gesagt hast, Thomas, dass man mal das Know-how, was man kennt, vielleicht auch die Industrieerfahrung, die man hat, dass man das hier auch mal über den Haufen werfen muss und vielleicht auch mal verlernen muss und wissen muss, dass man hier schnell neu lernen muss. Weil China verändert sich wahnsinnig schnell. Also wenn wir über Zukunftstechnologien nachdenken, es ist ja viel in den Medien über Robotics zum Beispiel. Ja? Und jetzt denken wir, okay, das dauert jetzt noch eine Weile und das dauert jetzt noch ein paar Jahre, bis das alles passiert und so weiter. In China ist es anders. In China passiert das, wo wir in Deutschland denken, ja, das dauert jetzt noch 10 Jahre. In China passiert es heute. Zum Beispiel, ich hatte jetzt diese Woche gerade meine erste Erfahrung beim autonomen Fahren, also Self-Driving Taxi. Und wir haben hier in Shenzhen mittlerweile sogar schon Roboter, die den Verkehr regeln. Also hier in einem Distrikt nebendran. Ich letztens gesehen, da steht halt mitten auf der Kreuzung, steht ein humanoider Roboter, der den Verkehr regelt. Also das sind Dinge, das passiert ja alles wahnsinnig schnell, obwohl wir eigentlich aus Deutschland denken, es dauert alles noch eine Weile. Das heißt, wenn man hier tätig ist, muss man eigentlich von Anfang an Zukunft denken. Man muss heute schon Zukunft denken. Man muss immer die Geschäftsmodelle, wie man sie aus dem Heimatmarkt kennt, muss man adaptieren auf lokale Trends und was hier wahrscheinlich morgen passiert. Ein gutes Beispiel ist, ich hatte letztens eine Diskussion mit einem Unternehmen aus dem Bereich FMCG, die Haushaltsprodukte verkaufen, und da war dann so eine Quintessenz aus dem Gespräch: in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich so sein, dass so ziemlich jeder mittelständische Haushalt in China einen Robot zu Hause hat, der den Haushalt schmeißt. Das heißt, Haushaltsprodukte, Reinigungsmittel, Lebensmittel kaufen, das werden immer weniger Leute, die das hier kaufen werden in Zukunft, sondern die Reinigungsmittel zum Beispiel, die wird der Robot mitbringen, oder es kommt ein anderer Robot, der ihm das Ganze an den vor die Haustür bringt. Das heißt, wenn ich dann das Ganze irgendwo adaptiere auf Vertriebswege, dann bin ich mal ganz schnell da, dass es eigentlich heute schon relevant ist, als jemand, der tätig ist im FMCG-Bereich, heute schon relevant ist, Kontakte zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen mit Robotics-Herstellung. Weil vielleicht der Robotics-Hersteller in Zukunft meine Kundschaft ist.
Ja, vielleicht bevor Stefan jetzt seinen Kommentar dazu gibt, ich wollte noch mal eine Zahl eingeben. Man liest ja, in China sind 7.000 deutsche Firmen registriert. Also sie haben eine chinesische Niederlassung oder eine Art von Niederlassung, Repräsentanzbüro. Aber das ist ja immer noch ein ganz kleiner Teil von deutscher Firmen, insbesondere deutscher Mittelstand. Nur, wenn ich jetzt ein normaler Unternehmer frage, was halten Sie zu China? Meistens ist so, ja, wir haben echt genug zu tun bei uns in Deutschland. China haben wir entweder gar keine Planung oder Planung in Schublade oder Planung noch nicht auf erste Priorität. Oder Sie sagen, ja, ist es im Moment zu viel Risiko, China ist zu stark und macht es überhaupt noch Sinn, dort nach China zu gehen? Und Stefan, du hast ja mit wirklich viele Unternehmer zu tun. Was hältst du von dieser Art von, ja, warum auch immer, dieser Zurückhaltung an einen Markteintritt nach China, egal ob der Export oder physisch selber rein in chinesischen Markt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man sich richtig damit beschäftigt. Das große Problem, was wir sehen, wenn wir mit Firmen sprechen aus dem deutschsprachigen Raum, die nach China möchten, hauptsächlich Mittelständler, ist es, dass sie nicht sehr gut vorbereitet sind, muss ich sagen. Das heißt, dass man sich mit China beschäftigt, dass man ganz, ganz wichtig Management-Ressourcen auch hat im Head Office, dass man schnell ist, was Falk eben sagte, dass man schnell ist und dass man auch schnell und pragmatisch agieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir sagen, es gibt B2B oder B2C, wenn wir sagen im B2C-Bereich, im Konsumgüterbereich, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch ein Marketingbudget hat. Wenn man, es gibt nach wie vor viele Möglichkeiten in China, dazu kommen wir gleich zum Nische, in der Nische. Aber was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man nicht nur spezialisiert ist, aber dass man auch sieht, ob man den Markt China agieren kann. Ich war mal vor mehreren Jahren in Berlin, da hatte ein Kunde von uns hatte gesagt, China ist nicht die Bundesliga, sondern die Champions League. Das heißt, für die meisten Firmen ist China extrem relevant, extrem kompetitiv und es ist auch extrem schwer, Geld zu verdienen. Deswegen vielleicht zum Abschluss, was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn man sich mit China beschäftigt, dass man wirklich sich richtig damit beschäftigt oder man lässt es sein, was einige Firmen auch machen, je nachdem welche Industrie es, gehen vielleicht zuerst nach Hongkong, gehen zuerst nach Japan, testen dann den asiatischen Markt und kommen dann nach China und nicht nach China direkt.
Ja, du hast ja einiges gesagt in Richtung das Thema wie. Ich denke, ich bleibe noch ein bisschen hartnäckig bei dem Thema warum ob China halt. Also vorhin habe ich ja gesagt, dass viele Unternehmen haben noch nicht ihr China-Geschäft gestartet. Und egal in Richtung Vertrieb oder vielleicht auch Sourcing und schon gar nicht um eigene Produktion vor Ort oder eigene R&D davon gar nicht zu sprechen. Und warum denkt ihr, oder vielleicht denkt ihr gar nicht, warum denkt ihr, dass es Sinn macht, denn nochmal dieses Champions League, um dein Wort zu nehmen, Stefan, auch als Ziel zu setzen und sagen, ich beschäftige mich damit, weil es gibt ja bekannterweise genug Sorgen, wenn man sich beschäftigen möchte, wenn man sich busy machen möchte. In Deutschland gibt es genug Themen, wo man sich busy machen kann. Warum muss man noch ein extra Thema noch zusätzlich, was immer sagt, China ist alles möglich, aber nichts ist einfach. Warum muss man da zusätzlich so Sorgen holen, was seine Komplexität wirklich enorm erhöht? Thomas, du hast gesagt, China ist ein Hub, aber wie können wir einem Unternehmer wirklich beibringen, dass es wirklich ein relevantes Thema ist oder auch nicht?
Also Folgendes, wenn man zum Beispiel sich China vorstellt, dass zum Beispiel die ganze, wie der Falk schon angedeutet hat, die ganze IA-Geschichte sehr subventioniert wird vom chinesischen Staat und da quasi in Shenzhen die Stadt der Städte bezüglich IA hier in Asien ist und wie viel ich kann halt echt nur sagen, hochintelligente Menschen daran arbeiten, diese Industrie wirklich im Vormarsch zu bringen. Das ist dann wirklich schon phänomenal zu sehen. Und in Shanghai, wo wir sind, ist quasi der Financial Hub Chinas. Und in Peking ist natürlich die Macht durch die chinesische Partei und durch natürlich auch alle großen Firmen haben ihre Niederlassungen da. Das heißt, es ist nicht alles zentralisiert, es ist alles ein bisschen auseinandergeflechtet, was auch gar nicht so schlecht ist. Und was man hier auch sieht, dass auch die deutschen Unternehmer, Mittelständler oder kleine Unternehmer oder Großunternehmen auch weiterhin auch in China große Chancen haben, wenn man sich mit dem Thema wirklich beschäftigt und auch sich auch mal von den Deutschen, die hier niedergelassen haben schon seit, ich sag jetzt mal Jahrzehnten und denen auch mal zuhören und ohne Vorurteile wirklich sich das wirklich anhören und dann danach mal selbst ihre eigenen, ihre eigenen Kompetenten, die sie aus Deutschland kennen, versuchen die mit der chinesischen Mentalität oder mit dem chinesischen Markt zusammen zu verflechten. Und ich denke mal, das ist eine große Hilfestellung. Da, wie ich gesagt habe, ich habe vor 20 Jahren angefangen, Chinesisch zu studieren und bin zum größten Teil immer nur in China mit Chinesen unterwegs. Warum? Weil ich auch gerne mit der Sprache weiter dazulernen möchte, aber auch verstehen möchte, wie die Zeit geht, wie ich das schon erklärt habe, dieser China-Speed ist wirklich sehr schnell. Und um da mithalten zu können, musst du wirklich hier auch immer vor Ort sein und mit den richtigen Leuten kommunizieren. Und das mache ich meistens auch mit chinesischen Unternehmern, weil die sind wirklich direkt, die haben quasi einen gewissen Draht. Sprich, was zum Beispiel die chinesische Partei sagt mit dem Fünfjahresplan und sich auch quasi auch dahinter agiert. Und ich in meiner Branche mache das natürlich dann auch, wenn ich weiß, welche Industrien aufsteigen. Und dann bin ich natürlich hier vor Ort mit meinen Agenten und sage den vornherein, hört mal zu, Leute, da haben wir eine große Chance, so zu etablieren. Und das mache ich dann auch mit meinen lokalen Distributoren. Warum klappt das so gut bei mir? Weil ich mit den Leuten Chinesisch spreche. Und ich natürlich auch die gewisse Kompetenz habe, die auch zu verstehen, sprachlich, auch von der Kultur her, aber auch als Mensch. Weil am Ende des Tages machen wir alle Business mit Menschen. Und wenn man natürlich diesen Fanzone, heißt das auf Chinesisch, auf Deutsch heißt das, dieses Fingerspitzengefühl hat, ist es natürlich überall schwer. Aber wenn man diese Kompetenzen hier mitbringt in China, glaube ich, kann man hier auch wirklich sehr erfolgreich sein. Und vor allem muss man ja auch nicht immer mit diesen Millionen Investitionen erstmal ankommen, sondern sagen, okay, ich baue mir erstmal hier eine Supply Chain auf, damit ich überhaupt in Deutschland weiterhin konkurrieren kann. Warum? Weil die Materialien, die meisten, die wir uns beziehen, sehr, sehr viel weltweit natürlich aus China kommen. Und die Leute, die quasi die Fabriken haben, entwickeln sich kontinuierlich weiter. Und das ist natürlich auch für uns ein entscheidender Vorteil.
Ja.
Das ist in meinen Augenzeit ein großer Punkt, großer Pluspunkt, um hier weiterhin fortzufahren.
Ja, Thomas. Ich möchte vielleicht auch nochmal einen anderen Punkt mit reinbringen. Ja. Und zwar auch das, warum lohnt es sich hier? Ne? Also man hört ja oft, China ist schwierig, Sprachbarriere, alle diese Sachen, die wir schon angesprochen haben und so weiter, gleichzeitig halt große Chance. Es gibt aber noch eine andere Chance und zwar Business in China als deutsches Unternehmen kann einem auch dabei helfen, irgendwo ein Stückchen dem den deutschen Zwängen zu entkommen. So Stichwort Umkehr der Vergangenheit. Ich meine, wir müssen ja akzeptieren, dass einfach wir halt über viele, viele Jahre halt natürlich die Chinesen auch ausgebildet haben. Ja, und ein gutes Stück mit dem ganzen Outsourcing von Produktion nach China über Jahrzehnte dazu beigetragen haben, dass viele chinesische Industriezweige oder die meisten wettbewerbsfähig geworden sind oder uns teilweise auch überholt haben. Gerade bei den ganzen Zukunftstechnologien sind die ja eigentlich schon vielleicht 20 Jahre weiter. Da liegt jetzt aber auch wieder eine Chance drin, weil warum nutzen wir es nicht auch dazu, diese Geschwindigkeit in China, im China-Geschäft für uns selber zu nutzen und selber von den Chinesen zu lernen, um in unserem Heimatmarkt wettbewerbsfähiger zu werden und quasi die Wirtschaft auch als Ganzes wieder so voranzubringen. Beispiel Innovation. Da gibt es zwei Kernpunkte, die ich sehe, die dazu führen, dass China in der Innovation so wahnsinnig schnell ist. Das erste ist das Thema Regulatory. Also in China ist es in der Regel so, Innovation kommt in den Markt, verbreitet sich auch im Markt, aber es ist dann nicht so, dass der Staat sich dann irgendwie gleich hinstellt und erstmal überlegt, was ich da jetzt für ein Regelwerk drum spinne und quasi vieles also ein Stückchen im Keim erstickt in der ganzen Geschichte, sondern das kommt später, ja. Hab zum Beispiel gehört letztens hier bei dem Thema Elektromobilität, in China werden ganz viele Elektroautos mit so versenkbaren Türgriffen produziert. Und die Autos sind super weit verbreitet und der Staat hat sich da auch ganz lange nicht eingemischt und jetzt, erst Jahre später, nachdem sich das etabliert hat, jetzt werden so langsam Regularien entworfen, okay, das geht nicht mehr so richtig, weil im Falle vom Unfall kriegt man die Tür schlecht auf und so weiter. Ne? Aber sie haben erst sich die Industrie entwickeln lassen und dann die Regularien gebracht. Das ist einmal, wie man dann letzten Endes auch Produkte für den deutschen Markt oder für den europäischen Markt hier letzten Endes schneller in den Markt bringen kann, schneller entwickeln kann. Punkt Nummer zwei.
Wärmer gestartet.
Ja, Punkt Nummer zwei ist Fehlerakzeptanz. In Deutschland ist es ja oft so, dass der deutsche Konsument, gerade der Endkonsument, ein perfektes Produkt erwartet. Ja, und sobald ich irgendwie ein Produkt launche, was irgendwie nur so 80% ready ist, bin ich eigentlich im Markt schon wieder verbrannt. Ja, also auch das ist ja einfach so von der Mentalität her, von der Konsumentenakzeptanz irgendwo eine Bremse in der ganzen Geschichte. Die Chinesen ticken aber anders. Hier der chinesische Konsument, der ist sich völlig bewusst darüber, dass ein neues Produkt nicht perfekt sein kann und nicht perfekt sein muss. Hier kann ich quasi ein 80-20 Produkt launchen. Ich kann sehr schnell Feedback vom Markt einsammeln, kann es in kontinuierlichen Verbesserungsschleifen immer wieder verbessern, verbessern, verbessern und neue Versionen bringen, bis es dann halt vielleicht irgendwann perfekt ist. Und auch diese Marktakzeptanz von Fehlern kann eben dann auch wieder dazu beitragen, dass ein deutsches Unternehmen, was hier tätig ist und hier lokal R&D betreibt, hier lokal Produktentwicklung betreibt, schneller Produkte entwickeln kann, bis zum perfekten Status und vielleicht dann erst später zurück in Deutschland launchen.
Falk, ich habe schon gefürchtet, dass du sagst, China gibt es nicht so viel Regularien, deswegen kann Deutschland Regularien exportieren. Das hast du zum Glück nicht gesagt. Aber ich stimme dir voll zu. Die Frage ist, die Technologieführer, also quasi die Domänen, Know-how haben die chinesischen Hersteller oder Innovationsführer als Endprodukt-OEM und haben die deutsche Mittelstand, meistens sind ja Komponente- und Modullieferant, haben die eine Chance, mit dieser Technologieführer zusammenzuarbeiten? Wenn ja, warum?
Ja, ich denke mal schon, dass das geht, weil die Chinesen sind ja sehr kooperativ. Also wenn ich hier langfristig eine gute Beziehung aufbaue und so weiter und ich irgendwo ein gemeinsames Geschäftsmodell mit einem chinesischen Partner erarbeiten kann, wo auch beide etwas davon haben, ja, dann denke ich schon, dass da der Zugang auch da ist, auch als deutsches Unternehmen mit dem chinesischen Innovationsführer auch zu kooperieren und was ja nach wie vor der Vorteil jedes deutschen Unternehmens ist, dass jedes deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen weiß, wie der deutsche Markt und der chinesische Markt im Vertrieb funktioniert, wo ja die meisten chinesischen Unternehmen noch ihr Struggle mit haben. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass man als solches Unternehmen auch gegenüber einem chinesischen Innovationsführer jetzt nichts zu bieten hätte. Ganz im Gegenteil, man bietet ihm ja auch dadurch wieder einen Marktzugang in Europa.
Ja, wir haben ja hier einen Ansatz, ne, dass selbst in der Technologieführerschaft auf chinesischer Seite kann deutsche KMU vielleicht eine Kooperation starten, um solche Kooperationen überhaupt zu überprüfen. Muss natürlich der Unternehmer oder Entscheider auch physisch in China, nicht vom Schreibtisch, das ist so Thomas, dein Statement. Nur wenn man jetzt so ein bisschen andere Blickwinkel jetzt wir machen auf Konsumbereiche, vielleicht Stefan, du kennst dich ja auch sehr gut aus. Gibt es da wieder auch eine Anziehungskraft an deutsche Produkte weiterhin noch, oder ist es das Selbstbewusstsein schon so stark, dass man eigentlich deutsche Produkte eigentlich auch schon vorbei ist, die Chance?
Ich würde sagen, deutsche Produkte haben nach wie vor einen guten Ruf. Schweizer Produkte, skandinavische Produkte, also haben einen sehr guten Ruf. Aber ich glaube, das wird immer weniger. Das Selbstbewusstsein wird immer stärker, auch von lokalen Produkten, Beispiele Adidas oder andere Sportartikelhersteller, ohne jetzt über andere Firmen zu sprechen. Aber es wird natürlich immer schwerer, weil es chinesische Marken gibt. Es gibt jetzt auch eine ganze Reihe von Investitionen. Wir haben jetzt vielleicht gehört, Anta ist ein chinesischer großer Sporthersteller, hat, ich glaube, bei Puma jetzt 35% investiert. Und ich glaube, es wird immer schwerer. Ich glaube, was wichtig ist, ist, das eine sind natürlich. Das Problem, was wir natürlich haben, ist, wenn Produkte, und da geht es jetzt nicht um Konsumgüterindustrie, aber auch im Maschinenbau etc., wenn etwas nicht in China produziert wird, haben wir natürlich sehr große Logistikkosten. Wir haben dann den Import, wir haben den Zoll und so weiter. Und ich glaube, kostentechnisch wird schwerer. Was ich gerne sagen möchte, auch als Kommentar zu Thomas und Falk von eben, das Thema Markteintritt. Das heißt, es gibt natürlich, man muss sich als, sagen wir mal, klassischer deutscher Mittelständler überlegen, wie geht man in den Markt rein? Sucht man sich einen Distributeur, der quasi die Distribution in China macht? Möchte man selber eine eigene Gesellschaft gründen? Möchte man ein Rep-Office gründen? Möchte man, und das ist, was wir auch oft vorschlagen und sagen, dass man sich selber den Markt anschaut, dass man zum Beispiel sagt, man stellt, also jetzt für unsere Zuhörer, man stellt eine Person ein, in China. Bei, sagen wir, wir als Firma bieten das an, aber auch andere Firmen bieten das an, die Außenhandelskammer etc. Und dass man dann sagt, die Person kümmert sich um den Markt 6 bis 12 Monate, schaut sich den Markt an oder managt sogar die Distributeure vor Ort. Ein sehr gutes Beispiel, was wir, die lange in China, vor allen Dingen in Shanghai leben, ist Aldi. Aldi hat das fantastisch gemacht, auch den Markteintritt. Da war auch von der Familie Albrecht, war auch Familienmitglieder in Shanghai, ich glaube so um die 6 Monate, haben sich den Markt genau angeschaut und deren Markteintritt war, dass sie gesagt haben, in den ersten 5 Jahren haben sie, glaube ich, so um die 60 Geschäfte eröffnet und sind dann im letzten Jahr sind sie dann in die Nachbarstädte gegangen und haben nicht, was viele andere Firmen, auch den Fehler, den einige machen, ist, dass man sagt, man will jetzt China komplett bedienen, was dann nicht funktioniert, weil dafür der Markt einfach viel zu groß ist.
Wunderbar, weil das ja so schwierig ist, müssen wir jetzt gleich auch mit deinem Statement Erläuterung weitermachen. Bevor das haben wir eine kurze Pause verdient.
Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt, ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Ja, wunderbar. Und heute ist Rainer nicht dabei, aber Stefan, du hast ja vorhin gesagt, Nische in der Nische. Und magst du das nochmal kurz erläutern?
Genau, was wichtig ist, meiner Meinung nach, was wichtig ist, ist, dass man sich spezialisiert, dass man sich richtig positioniert. Und Nische in der Nische, was ich damit meine, ist, dass man auch unsere Zuhörer sind, ihre Firmen sind in einer Industrie aktiv, aber dass man sich genau in China überlegt, wo geht man genau rein? Also wer ist die Zielgruppe? Geografisch, wo siedelt man sich an? Und dass man das quasi runterbricht. Mache ich B2B, mache ich B2C? Wenn ich im Konsumgüterbereich oder im Premium-Bereich bin und dann sage ich, okay, spreche ich eher jüngere Zielgruppe an, ältere Zielgruppe, gehe ich online, gehe ich offline, mache ich Wholesale, Großhandel, mache ich Retail, dass man das quasi runterbricht und dass man sich auch anschaut, was vor allen Dingen ein gutes Beispiel ist, ich meine, wir drei leben in Shanghai, was wir haben im Vorgespräch auch uns natürlich zu dem Thema unterhalten und was uns auch schwerfällt, auch wenn wir in China leben, brauchen wir natürlich auch ein starkes Netzwerk in China, das sagte Thomas eben. Und auch für uns ist es wahnsinnig schwer mitzubekommen, was überhaupt in China passiert. Dafür ist das Land einfach viel zu groß. Jede Provinz hat eigene Regularien und auch vielleicht einen andere Cluster von Industrien und so weiter. Deswegen, das hatte einer der anderen Herren vorher gesagt, was wir vorschlagen ist, dass wenn sie sich überlegen, nach China zu kommen, dass sie Leute wie uns ansprechen oder auch andere Kollegen oder Herrn Burkhardt eben in der Anwaltskanzlei, der auch lange da ist, dass sie mit Leuten sprechen, die halt hier schon sind, dass sie sich quasi vernetzen. Und selbst wenn China vielleicht für sie im Moment noch nicht akut ist, vielleicht ist es erst in 2 Jahren so, aber dass sie sich quasi vorbereiten. Und zum Abschluss ein großer Fehler, den viele machen, ist, dass Firmen klassisch kommen nach China, schauen sich das paar Tage an, sind vielleicht 3-4 Tage da, Geschäftsführer trifft 1-2 Distributeure, hat ein Abendessen, was halt nicht bedeutet, dass einer einem unbedingt ein Geschäft gibt, aber das gehört halt zur Geschäftskultur dazu. Und dann sagt man, der ist nett, und dass man den Zwang hat, wenn man zurück nach Deutschland oder nach Europa kommt, dass man einen Vertriebspartner oder einen Partner haben muss. Dass man sich wirklich die Zeit nimmt und selbst nochmals, wenn China nicht jetzt akut ist, aber man beschäftigt sich damit, dass man sich damit beschäftigt und dann auch vernetzt ist im Endeffekt.
Es sind sehr viele Tipps schon mit dabei, wie man den Markteintritt geschickt macht. Mit dem Beispiel von Aldi hast du ja auch noch gesagt. Bevor jetzt Falk, du und Thomas, du auch dazu was ergänzt. Ich kann auch unsere Zuhörer jetzt motivieren, Fragen und Kommentare in den Chat zu schreiben und wir werden auch Ihre Fragen gerne auch vorziehen. Und Falk und Thomas, was fällt dir dazu oder euch dazu ein im Bereich Markteintritt, wie man das geschickt eine Nische findet?
Also ich habe es ganz anders gelenkt, da ich ja vor Amatunie verkauft habe in die Stahlwerke in China, zum größten Teil Chemie, Petrochemie, und China so groß ist, waren meine Distributoren, nachdem ich meine Selbstständigkeit angefangen habe, haben die mich auch natürlich dann auch begleitet. Und dadurch hatte ich natürlich schon ein super Standbein direkt. Das heißt, die Distributoren, die quasi meine Produkte mitverkaufen, also kennen das Produkt schon seit langer Zeit. Punkt 1. Punkt 2, kennen die auch mich. Ich weiß auch, wie gegenüber die Leute denken. Und da war es für mich auch ein entscheidender Vorteil. Das heißt, aber ich habe mir auch natürlich auch die Zeit gelassen. Und durch mein internes Netzwerk, das heißt, weil ich Chinesisch spreche, habe ich natürlich auch haben mich andere Chinesen gefragt, was machst du, Thomas, vom Berufen? Nachdem ich das alles denen erklärt habe, haben die natürlich dann intern auch nachgefragt. Das heißt, dieses Netzwerk wurde dann intern, Distribution wurde dann quasi von innen nach außen weitergereicht in dem Sinne. Und das hat mir enorm viel Zeit gespart und Geld. Das heißt, man muss doch versuchen, mal unterschiedliche Distributionswege zu gehen, um in China wirklich einigermaßen erfolgreich zu sein. Und vor allem muss man aber auch den Biss mitbringen, kontinuierlich am Ball zu bleiben. Und ich sage dir, wie ich gesagt habe, ich verkaufe Industriearmaturen und es gibt immer noch in Deutschland super Industriearmaturenhersteller, die in China eine Nische gefunden haben, wo die Chinesen das auch nicht kopieren können oder wo die immer noch sagen, okay, das schaffen wir nicht vom Know-how her. Und da kann ich hier auch dem Stefan auch nur wieder quasi wieder recht geben, in der Nische, also mit der Nische in der Nische wieder zu sein.
Mhm. Ja, das ist sogar noch ein zusätzlicher Aspekt, Thomas. Ich würde sagen, als Unternehmer, du brauchst für China wirklich einen Unternehmer, um in China erfolgreich zu machen, der chinesische Markt erfolgreich zu machen. Wie oft habe ich erlebt, dass ein Unternehmer, selbst wenn wir nur über ein ganz kleines Unternehmen, über ein Restaurant sprechen, ne? Also das Restaurant läuft super gut, wenn der Unternehmer selber dort managt. Und sobald eine zweite Niederlassung oder zweite Filiale aufgemacht ist, da kommen die Komplikationen, weil der zweite Mann oder die zweite Frau, die dieses zweites Geschäft aufmacht, ist kein Manager, ist kein Unternehmen, ist nur ein Manager. Da fängt es schon an. Also wenn das sogar in einer Stadt so gar nicht funktioniert, wie soll da in ein ganz anderer Markt in China funktionieren, wenn du einen Manager einstellst? Ja, das ist wirklich, wirklich ein guter Punkt, Thomas. Für China brauchst du eigentlich einen Unternehmertyp.
Ja, nicht nur das. Wie ich das ja auch, wie ich schon gesagt habe, ich habe ja meine Distributoren auch Jahre zuvor aber auch aufgebaut. Ich habe ja für die Firma, will ich jetzt nicht nennen, ich will keine Werbung machen, aber habe ich ja die Stahlsparte aufgebaut. In Deutschland haben wir kaum noch Stahlwerke. Ich habe ja in China alle großen Stahlwerke besucht und habe ja dann quasi die Armaturen dann da verkauft, in den Warmwalzwerken, in den Kaltwalzwerken. Nicht nur dies, auch für Nuklearkraftwerke auch, was wir in Deutschland ja auch nicht mehr haben. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch in Deutschland super Hersteller für Nukleartechnik, die aber sagen immer zu, ich habe keinen Markt mehr in Deutschland oder in Europa. Und mittlerweile ist China und Russland ist, wie ich das so gesehen und gelesen habe, mittlerweile innovativ den Deutschen voraus. Das heißt, die Deutschen könnten auch im Endeffekt sagen immer zu, ich komme nach China und mache einfach nur ein R&D-Büro auf, um erstmal hier wirklich vor Ort zu sein, um erstmal zu erfahren, welche neue Technologien kommen hier eigentlich raus, um die auch dann später auch nach Deutschland zu bringen. Das heißt, nicht eine Einbahnstraße mit dem Export, sondern auch nicht nur mit dem Import, sondern auch mit dem Export. Das heißt, man muss das beide miteinander verflechten oder integrieren. Und ich denke mal, da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Also ich zumindest.
Ja. Und ich lass uns nochmal den Begriff Nische in der Nische, das finde ich ja super Begriff, also Nische in der Nische nochmal analysieren. Frage an euch, ist Nische denn Nische im Vergleich, meistens, wir reden ja von deutschen KMU, sie sind ja schon an sich schon Nischeanbieter, in Deutschland schon. Ne? Wenn man sagt, in China sucht man Nische der Nische, ist die chinesische Marktnische kleiner, immer kleiner als die Nische, was man in Deutschland bedient, oder anders oder sogar größer? Also was ist eure Meinung?
Ich würde sagen größer, es kommt auf die Industrie an. Also die Innovation in China, zum Beispiel was mit Haushaltswaren ist und, was ich hier so sehe, ist unglaublich. Also deswegen, wo kommen die ganzen TikTok-Werbungen, die du weltweit siehst? Die meisten Sachen werden alle in China produziert, das heißt, die Innovation und der Herstellungshub ist in dem Sinne China.
Mhm. Wenn die Nische größer als die Nische, was man in Deutschland bedient, ist, wie oft kenne ich chinesische Geschäftsführer, die etwas frustriert sind, wie sie bringen neue Ideen in die Zentrale rein und kriegen das gar nicht umgesetzt, weil das gar nicht das Kerngeschäft ist von ihrer eigentlichen Nische sozusagen. Das wurde sozusagen gar nicht angenommen. Das ist wirklich, ich habe keine Meinung, ich nur so mal für euch zur offenen Diskussion. Wie soll also die Nische China sein?
Also ich kann dir nur sagen, zum Beispiel sind die Asiaten da flexibler wie wir. Wenn du mal anschaust, zum Beispiel, auch wenn ich jetzt mal zum koreanischen Unternehmen gehe, Samsung. Samsung war damals eigentlich ein Verkaufsladen. Und mittlerweile ist da, glaube ich, die reichste Familie Koreas. Die Schiffe bauen, Mobilfone, also Mobilfones herstellen und alles andere. Also man sollte da nicht immer so einstirnig sein. Man sollte einfach versuchen, mit der Innovation, die uns tagtäglich zur Verfügung steht, einfach mitzugehen, auf dieser Welle mitzuschwimmen und sich dann sagen, okay, ich lege mich jetzt darauf fest, weil ich denke, da habe ich die besten Ambitionen zu und das möchte ich gerne machen. Wenn man keine Ambition hat, dann glaube ich, ist egal, welche Investition man durchführt, wird die wahrscheinlich früher oder lang nicht erfolgreich sein.
Pause und Frage an die andere beiden, ob da
Erkenntnis gibt. Ich würde gerne auch mal einen anderen Aspekt mit reinbringen. Und zwar als Geschäftsleute neigen wir immer dazu, alles sehr, sehr technokratisch und faktenorientiert zu sehen. Ich glaube, wenn man hier so seine Nische sucht, gerade im Endkonsumentenbereich, lohnt es sich auch, das Denkmodell einmal zu ändern und nicht nur, sag ich mal, auf Marktfakten oder technokratisch das Ganze zu betrachten, sondern das Ganze auch mal emotional und kulturell zu denken. Beispiel im Endkonsumentenbereich, egal bei welchem Produkt, gibt es eigentlich so gut wie nichts, wo es nicht auch einen chinesischen Hersteller für gibt. Und es gibt auch in sehr, sehr vielen Bereichen, ist auch die Akzeptanz von chinesischen Produkten unter den Chinesen auch sehr, 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 sehr groß. Es gibt aber auch nach wie vor Bereiche, wo die Chinesen den eigenen Herstellern der Produkte noch nicht so wirklich vertrauen, weil natürlich da auch noch viel, viel gepanscht wird. Beispiel Healthcare, Beispiel Food Supplements. Und das sind auch Dinge, die, glaube ich, weil Vertrauensentwicklung dauert immer sehr, sehr lange, und das sind, glaube ich, dann Märkte, wenn man so einen Markt findet, wo einfach das Produktvertrauen des chinesischen Konsumenten in die eigenen Hersteller noch nicht so arg gegeben ist, wo man auch noch einen sehr, sehr guten Markteintritt im Endkonsumenten Konsumentengeschäft machen kann genügend Zeit hat, um dann entsprechend auch eine Marke aufzubauen, um langfristig erfolgreich zu sein, auch wenn das Produktvertrauen in die chinesischen Konkurrenzprodukte mit der Zeit steigt.
Ja, ja. Ich sag auch, bitte. In Bezug auf Frage, ich glaube, das war sehr gut, was du gesagt hast. Vor allen Dingen, dass man sich überlegt, welche Nische oder was sind auch Zukunft, was sind Zukunfts Industrien oder vielleicht nicht unbedingt Industrien, aber wo welche Märkte oder welche Nischen wachsen noch. Und wir sehen zum Beispiel, es gibt jetzt seit einigen Jahren einen sehr starken, also sehr viele im Bereich Outdoor zum Beispiel. Das heißt, ich war am letzten Wochenende im Park in Shanghai, und da waren viele und hatten halt ihre Zelte, ja, Familienausflug, Zelte, Fahrradfahren, Joggen und so weiter. Das ist zum Beispiel ein im Bereich, würde ich sagen, eher im Premium-Bereich, im Luxus-Bereich, im Konsumgüterbereich, ist es das ganze Thema Experience. Also gar nicht das Produkt an sich, sondern Erlebnis. Alles, was mit Erlebnis zu tun hat. Der Gesundheitssektor wächst auch. Das heißt, man könnte sich dann überlegen, wo geht man rein als Firma? Geht man als Nische, bedeutet, und Mittelständler haben ja ihre Produkte, aber dass man sagt, ich gehe auf die Ärzte. Es gibt einen Kunden, den wir haben, dessen Namen ich nicht nennen kann, ist wahnsinnig stark in Indien. Ja, und geht nur auf Ärzte. Vertreibt die Produkte nur, verkauft die nur an Ärzte. Oder dass man sagt, man geht in die Krankenhäuser. Oder man geht, das heißt, dass man sich genau überlegt, welcher Kanal, was macht man zuerst. Wir haben als Firma früher auch, als wir Konsumgüterprodukte vertrieben haben, sind wir sowohl offline als auch online gegangen. Also wir haben auf Tmall, JD und so weiter, Amazon-Pendant, haben wir Shops online eröffnet, haben aber gleichzeitig auch Offline-Shops eröffnet. Und das ist dann zu viel. Das heißt, ist ja auch eine Lernkurve, die jeder haben muss. Und unsere Lernkurve war dahingehend, dass wir sagen, für einige Produkte machen wir erstmal auf nur online. Ein Jahr online, wenn das funktioniert, okay, dann machen wir auch offline.
Ich bringe noch mal auf einen anderen Punkt. Vielleicht manche Unternehmen oder Unternehmer sagen, ja, so großer Markt, alles in eine Nische zu setzen, macht Sinn. Aber ist es vielleicht nicht ein Risiko auf zwei Perspektiven? Ein Risiko ist Risiko auf Zeitinvest. Wir haben so viel Zeit und Geld investiert und es bringt nichts. Also am Ende ist kein Erfolg da. Das ist ein Risiko. Ich habe Zeit und Geld investiert. Time to market ist verloren. Das zweite Risiko ist, ich habe vielleicht in einem Bereich wirklich gutes Know-how, auch wirklich ein adaptiertes Geschäftsmodell für den chinesischen Markt aufgebaut, über wirklich Mühe und Intelligenz. Intelligenz und auch vielleicht ein bisschen Glück und habe ein Modell gefunden, was wirklich läuft. Und dann in China gibt es ja so viele Copycats, die kopieren alle meine Geschäftsmodelle und dann sind also entweder sind sie viel finanzstärker als ich, als Mittelständler aus Deutschland und dann flüchtig kann ich die Früchte, die ich eigentlich gesät habe. Also was sagt ihr zu dieser Risiko?
Also wie gesagt, man muss mit der Innovation mitgehen und auch keine Angst davor haben. Man muss auch versuchen, wie du schon gesagt hast, mit diesen Copycats, die hat man überall, die hat man auch natürlich auch in Europa, aber natürlich in China sehr, sehr stark. Man muss natürlich da innovativ einfach vorgehen und seine Ideen, die man hat, mit seinem Team besprechen, auch wenn es eine kleine Firma ist, dann versuchen mit seinem Staff sich dahinzusetzen und auch von denen mal die Meinung zu hören, weil wie heißt es so schön, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen und Einstellungen und auch die Sichtweisen sind unterschiedlich. Und da muss man, glaube ich, alles mit kompensieren. Ich meine, wir sind ja alle nicht Supermans. Wir sind natürlich alle auch auf die Hilfe von unseren Mitmenschen oder Mitarbeitern oder von unseren Partnern sind wir auch abhängig. Und ich glaube, das ist, sollten wir mit dazu nehmen und versuchen, daraus was zu sehen. Warum? Weil wir sind immer noch Europäer. Das heißt, auch wenn man lange hier ist, dann höre ich mir immer auch gerne die Meinung der Chinesen an und versuche daraus zu kristallisieren, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, nein. Falls nicht, okay, wo muss ich die Kurve bekommen? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch, weil wie gesagt, China ist ein ganz anderer Markt wie Europa und hier ist der Speed einfach schneller. Und am Ende des Tages, auch in China gehen auch lokale Firmen, haben hier, wie soll ich sagen, melden hier Konkurs, dann genau wie in Europa auch. Das heißt nicht, dass jeder chinesische Unternehmen hier auch zu den Top-Playern gehört. Da gehört natürlich auch sehr viel Know-how dazu, auch die richtigen Mitarbeiter zu finden und. Und das braucht natürlich seine Zeit.
Mhm. Also ich denke, um sich dagegen zu schützen, sind es letzten Endes zwei Dinge. Also das eine ist auf jeden Fall Etablierung von einer starken Marke und einfach auch hier Thema Marketing eben in den Markenaufbau investieren. Zum anderen hat man natürlich auch, wenn es denn Produkte sind, die irgendwo patentrechtlich schützbar sind, natürlich hat man in China auch starke Gesetze, was den Patentschutz angeht. Und auch da wird ja auch die lokale Durchsetzbarkeit, wenn man gute chinesische Anwälte hat, auch für ausländische Firmen immer besser. Was aber, denke ich, der Kernpunkt ist, das ist das Wort Speed, was du genannt hast, Thomas. Man muss einfach kontinuierlich diesen China Speed mitgehen. Wenn dann eben die ersten Copycats kommen, muss man einfach auch als ausländischer Investor hier auch schon wieder einen Schritt voraus sein. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig, diesen Speed einfach mitzugehen. Und das ist auch wichtig, dass das entsprechend in den europäischen Headquarters eben verstanden wird. Dass einfach das lokale Management, das hier tätig ist, auch empowered ist, schnell eigene Entscheidungen zu treffen. Dass sowas nicht passiert, was du vorhin, ich glaube, Xiaolong, du hattest das gesagt, dass eben sowas nicht passiert, wenn das lokale Management auf die Headquarters zukommt und sagt, hey Jungs, wir müssen XYZ machen. Das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft und das geht ein bisschen über die Globalstrategie hinaus und ist ein bisschen was anderes, aber wir müssen das tun, weil dass das dann entsprechend auch in den Headquarters ankommt, Gehör findet und das chinesische Management dann entsprechend auch die Ressourcen und die Spielräume bekommt, diesen China Speed einfach mitzugehen und vielleicht hier auch einen anderen Weg zu gehen, wie das Unternehmen im Rest der Welt geht.
Ja, ich frage, ich bin ganz froh, dass du den Ball übernommen hast, aufgenommen hast, weil du ja gleich auch weiterspielst und weil gerade über von Produkt, über Marken, das ist ein wichtiger Weg, darüber sprechen wir. Und apropos den Ball, ich denke, um auch ein Beispiel zu nennen, deswegen ist auch sehr schwierig, wenn man Weltmeisterschaft Champion gewonnen hat, sehr schwer überhaupt nochmal zu verteidigen, weil man vielleicht noch in der Erfolg sich tankt, aber nicht mehr dieses Speed wieder macht, ne, nicht diese Anstrengungen wieder macht und da verliert man in der gleichzeitigen Turnier sehr früh, nicht mal qualifiziert, manche Beispiele zeigt er ja auch. Und das ist schon sehr, 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 sehr einprägsam. Und ich mache noch eine kurze Pause und dann gehen wir weiter.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
Ja, Falk, du hast ja ein Statement mitgebracht, das Sinkebest im Grunde genommen nicht nur Produkt, sondern die Marke Aufbau dieser Investition ist langfristig. Und kannst du das nochmal kurz erläutern?
Also zunächst möchte ich erst nochmal betonen, weil das wir haben jetzt immer viel gesprochen, ist schwierig hier und so weiter und so fort. Zunächst möchte ich nochmal betonen, dass dieser Markt nach wie vor halt einfach wahnsinnig viele Chancen bietet. Ne? Er ist gleichzeitig natürlich auch extrem kompetitiv, aber hat eben, wenn man es richtig tut und vor allen Dingen, wenn man sich lokal adaptiert und integriert, bietet der Markt auch nach wie vor sehr, sehr viele Chancen in sehr, sehr vielen Bereichen. Dazu gehört aber auch zu der lokalen Adaption, dass man in Sachen Definition von Erfolg und vor allen Dingen Timeline von Erfolg auch ein Stückchen anfängt, chinesisch zu denken und sich in die chinesische Kultur auch zu integrieren. Weil Chinesen denken nicht von Quartal zu Quartal. Chinesische Unternehmer denken auch nicht von Jahr zu Jahr, teilweise nicht mal in 5 Jahren, sondern teilweise definieren sie Erfolg super langfristig über Dekaden hinweg. Und genauso, entsprechend genauso agieren die chinesischen Unternehmen und die chinesischen Konkurrenten dann auch entsprechend, ja. Die treffen dann auch mal eine Entscheidung, die dazu führt, dass irgendwie im folgenden Jahr mal ein Verlust gefahren wird, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie 3 Jahre später damit halt große Profite einfahren werden. Und auch dem muss man sich entsprechend anpassen. Und wenn man hier halt zu viel die opportunistische, kurzfristige Brille aufs Geschäft halt aufsetzt, dann kickt man sich eigentlich schneller raus, als man vielleicht überhaupt erst angefangen hat. Wenn man denn dann die Entscheidung auch getroffen hat, also man sagt, okay, man will jetzt hier in den Markt gehen, man ist sich der ganzen Geschichte bewusst und so weiter, ist es ganz, ganz wichtig, das Ganze strategisch zu Ende zu denken. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, dass einfach das Thema Germany Badge halt einfach nicht mehr reicht, um hier erfolgreich zu sein. Es wird immer schwieriger, auf dem Germany Badge, gerade im Endkonsumentenbereich, aber auch bei vielen Industriegütern, irgendwo ein Price Premium verdienen zu können. Die Wahrheit ist, dass eben die chinesischen Konkurrenten sind halt einfach sehr, sehr viel auf Augenhöhe und man hat hier einen immer stärkeren Lokalisierungstrend, was Produktion angeht, was Sourcing angeht, was Supply Chain angeht, was Kosten- und Preisdruck angeht, wird es eben immer schwieriger, ohne einen Price Premium auf dem Germany Badge dann eben mit Import dann entsprechend auch Geld zu verdienen. Dann hat man andere langfristige Komponenten, wie zum Beispiel der Aufbau von Geschäftspartnerschaften. Ich glaube, das haben wir alle drei sehr, sehr deutlich gemacht, dass einfach der Beziehungsaufbau dauert hier einfach lange. Und das ist aber auch eine Grundvoraussetzung, dass man mit einem Geschäftspartner eine vertrauensvolle Partnerschaft aufbauen kann. Ne? Stefan, du hast das vorhin gesagt, dieser Erwartungsdruck, man schickt hier jemanden her, der einen Partner suchen soll und der soll nach 3 Meetings in 2 Wochen soll er wiederkommen und hat einen Partner gefunden. Das funktioniert auch, wenn man einen Vertrag unterschreibt, funktioniert auch manchmal in dem einen oder anderen Fall. Das fällt einem aber langfristig einfach oftmals auf die Füße, weil man eben im chinesischen Sinne keine echte Partnerschaft aufgebaut hat. Also auch das braucht einfach Zeit. Dazu braucht man einfach Zeit, auch die Sachen zu Ende zu denken. Und damit man sich nicht in irgendwelche Fettnäpfchen reinmanövriert, die am Anfang einfach aussehen, aber hinten raus doch auf die Füße fallen. Beispiel auch wieder beim Thema Partnersuche. Ich bin ja viel unterwegs im Bereich E-Commerce gewesen jetzt die letzten Jahre und immer noch. So ein klassischer Ansatz ist eigentlich, um hier im E-Commerce zu starten, dass man sich einen chinesischen E-Commerce-Partner sucht, sogenannte Tmall-Partner genannt, also die dann eben auf Tmall und auf Jingdong und auf Douyin und so weiter für einen vertreiben und auf Xiaohongshu. Aber Problem bei der ganzen Geschichte ist, um ein operatives Beispiel zu bringen, die meisten chinesischen Tmall-Partner werden dann deine Online-Stores auf sich selber anmelden. Und weil du keine Legal Entity hier hast. Problem ist bei der ganzen Geschichte, dann sind das nicht deine Stores. Du hast damit komplett die Geschäftskontrolle aus der Hand gegeben. Und es ist sehr, sehr schwierig, diese Stores dann später, wenn man sagt, okay, jetzt funktioniert es, ist es sehr, sehr schwierig, diese Stores dann auf seine eigene Legal Entity, wenn man dann eine gegründet hat, zu übertragen. Sehr, sehr schwierig bis nahezu unmöglich. Das heißt, man ist wirklich extrem an diesen Partner, den man sucht, gebunden und kommt da unter Umständen gar nicht mehr ohne kräftig Geldeinsatz raus. Dazu ist dann wieder das Problem, dass du mit diesem Partner gar nicht wirklich langfristig profitabel wachsen kannst. Du musst mit einer Zeit irgendwie den Exit machen, weil die Provisionsstrukturen hier einfach extrem sind. Du hast dann die Plattform, die über Provision verdienen, du hast Influencer, die wollen Provision verdienen und dein Partner will auch noch Provision verdienen und dann hast du ruckzuck mal irgendwie 30, 40 oder mehr Prozent Provisionen in der P&L stehen, die einfach mit jedem Euro, den du verkaufst, mitsteigen. Das heißt, irgendwann musst du mal diesen Step machen, aus dieser Provisionsstruktur rauszukommen, eine Fixkostenstruktur aufzubauen, auf der du dann skalieren kannst. Und das muss man alles von Anfang an mal zu Ende denken und auch in der Partnerauswahl das dann entsprechend aufsetzen. Und vielleicht macht es ja eben Sinn, das, was Stefan gesagt hat, dass man gleich zu Beginn doch hier mal eine Legal Entity gründet, auf der man die Shops anmelden kann, sich trotzdem den geeigneten Partner sucht, der bereit ist, ohne dass er das Ownership auf den Shops hat, das Ganze zu vertreiben. Um zum Abschluss vielleicht noch einen Punkt zu bringen.
Ja, bitte.
Warum die Vorbereitung so wichtig ist. Man muss auch einfach viele Statements, die man hört über China, extrem hinterfragen und ein paar Mythen mal durchschauen. Beispiel im E-Commerce. Ich denke mal, viele der Zuhörer haben wahrscheinlich schon mal was vom Singles Day gehört. Ist ja teilweise auch im E-Commerce in Deutschland, Europa mittlerweile auch ein größeres Event gewonnen. Und hier hört man natürlich immer wieder, ja, 11-11 und so, that's the Sales Day, that's the Super Sales Event und so weiter und so fort. Auch das muss man hinterfragen, okay, weil wenn man sagt, das ist das Super Sales Event, dann denken auch alle davon, das ist das Super Profit Event. Das ist es aber eben nicht. Man verkauft da extrem viel, aber die einzigen, die Profit machen in der ganzen Geschichte, ist die Plattform, auf der man verkauft, man selber nicht. Rabattstrukturen und so weiter will ich jetzt gar nicht arg ins Detail angehen. Und da muss man das Ganze mal neu denken, weil man muss da trotzdem mitmachen, man muss trotzdem dabei sein in dem Game. Ja, sobald man da nicht dabei ist, gewinnt die Konkurrenz auf jeden Fall. Man muss es dann aber anders denken und das Ganze nicht als Sales-Event denken, sondern das Ganze als Marketing-Event denken, weil das die Chance ist, mit diesem vielen Verkauf mein Produkt in den Markt zu bringen, mein Produkt an die Konsumenten zu bringen, die Product Experience bei den Konsumenten entsprechend zu generieren und so muss ich dann auch meine komplette Kampagne und so weiter darum gestalten.
So, letzte schnelle Frage noch an die Runde. Und du, Falk, du hast ja zurückgekommen auf das Marketing-Thema. Darum geht es ja auch, dieser Markenaufbau ist langfristig. Und was die viele deutsche KMU nicht kennen, weil sie eigentlich schon Jahrzehnte ihre Kunden schon haben und in diesem Ökosystem arbeiten, brauchen ihre Marken gar nicht so großartig zu kommunizieren. In China müssen sie. Aber was ist ein Markenkern? Was kann man seine Marke, wie kann man seine Marke geschickt in China positionieren?
Was hier immer sehr gut funktioniert, ist, wenn man sich anguckt, okay, wie funktionieren hier gewisse Symboliken und wie funktionieren hier gewisse Traditionen. Ne? Also letzten Endes lässt sich immer einfacher ein Beispiel machen, aber mal allgemein gesprochen, ich muss irgendwo evaluieren, habe ich irgendwo einen Brand-Marken-Fit. Also was ist meine Kernmarkenstory, die ich aufgebaut habe in Europa? Ja, was ist mein Markenkern? Was ist mein Topic? Und dann nehme ich das und guck mal, passt das irgendwo in China rein? Habe ich hier Symboliken? Habe ich hier Traditionen? Habe ich hier langfristige Trends, wo ich das Ganze andocken kann. Wenn ich das dann finde, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren.
Ja, das war schon soweit eine Stunde, wie verfliegt. Nächstes Mal, 30. April, führen die Gespräche weiter. Wiedererfindung von der Marke Made in Germany, Chance für den Mittelstand in China. Das ist wirklich eine Herausforderung, weil, wie ich gesagt habe, die meisten Unternehmen kennen gar nicht, wie sie ihre Marke überhaupt nach außen zu kommunizieren, weil sie nicht mussten. In den Heimatmarkt bestehende Geschäftsbeziehung läuft ja, aber in China eben nicht. Daher, wenn Sie möchten, nächstes Mal 30. April zu derselben Zeit und in Deutschland und in China eine Stunde früher, weil man ja Sommerzeit hat. Also 15 Uhr in China, 9 Uhr in Deutschland. 30. April, wenn Sie möchten, sehen wir uns wieder. Auf Wiedersehen.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business.
China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.